herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast. Hallo Lothar.
Hi Dominik, grüß dich, hallo.
Die Mittwochspiele sind gerade zu Ende gegangen. Da holt Düsseldorf doch noch einen Punkt in Leipzig, hä?
Da sieht man aber auch mal, wie spät wir noch arbeiten hier, ne? Da holt wirklich Düsseldorf noch einen Punkt in Leipzig und die Mainzer schaffen noch eine größere Sensation. Sie gewinnen in Dortmund und natürlich alles schlecht für Werder Bremen, würde ich sagen, heute Abend gelaufen.
Ja, sag mal, beim BVB, die Luft raus, das sah schon sehr blutleer aus.
Ja, Luft kann nicht draußen sein. Also es ist auch eine Charaktersache. Ja. Auch Respekt gegenüber den Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Und was Dortmund heute abgeliefert hat, das war im Endeffekt ja nicht dem würdig, was für was sie eigentlich stehen. Nämlich Leidenschaft, Kampf, ja, die Mannschaft, die ja auch in einer Stadt spielt, wo die Leute im Endeffekt ehrlich arbeiten. Und das hat Jordan heute Abend nicht gemacht.
Ja, jetzt höre ich schon wieder morgen und wahrscheinlich auch nachher schon direkt die Schlagzeilen über den Trainer. Man spielt gegen den Trainer. Es sieht schon echt irgendwie immer komisch aus beim BVB unter Favre.
Ja, Ziel erreicht, Champions League Qualifikation. Ja, zweiter Platz, so gut wie sicher.
Ja.
Und dann so eine Leistung, ja. Es hat so einen faden Beigeschmack. Stimmt's wirklich nicht zwischen der Mannschaft und Favre, weil anders kann ich mir das fast gar nicht erklären, weil Dortmund im Endeffekt ja erstens mal die beste Heimmannschaft. Wollen sich mit Bayern München messen. Sowas würde Bayern München nicht passieren. Und das ist eben so, dass es dann wirklich so einen Beigeschmack hat, dass man sagt, ja, wir haben unser Ziel erreicht und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir brauchen ja keine Punkte mehr. Und es wird ja dann nicht nur den Spieler angelastet, sondern vor allem den Trainer. Und ja, könnte, hat auf jeden Fall so ja das Gefühl, dass heute, weil man nicht mehr musste, auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt wird. Und das kommt natürlich dann immer wieder auf den Trainer zurück.
Ja.
Leider.
Ja, ja. Naja, würde ja auch spannend zu sehen sein, was dann am Wochenende passiert bei Leipzig gegen Dortmund. Da wollte man ja sicherlich auch zeigen, dass man auch Fußball spielen kann. Und es sollte ja eigentlich ein Spiel sein mit sehr guten Vorzeichen, wo zwei sehr starke Teams spielen. Also da will man sich ja sicherlich auch nicht die Blöße geben.
Ja, ich glaube, da ist Dortmund wieder ganz sicher in einer anderen Verfassung, weil, wie gesagt, das ist ein Kräftemessen auf Augenhöhe, würde ich sagen.
Ja.
Auch so ein bisschen eine gewisse Rivalität reingekommen, eben auch aufgrund der Geschichten beider Vereine. Und ich glaube schon, dass da Dortmund wieder anders auftreten wird, wie heute gegen Mainz 05. Ja. Aber man muss auch sagen, auch Leipzig hat einen Punkt oder zwei Punkte liegen gelassen und hat Düsseldorf, ja, im Endeffekt doch zum Schluss noch mit zwei späten Toren einen wichtigen Punkt um den gegen den Abstieg zukommen lassen. Düsseldorfer haben an sich geglaubt, haben es ordentlich gespielt und haben dann im Endeffekt fünf Minuten gehabt, wo sie sich selbst in eine Position geschossen haben, die ihnen reichen könnte, um eben zumindest den Relegationsplatz zu erreichen im Fernduell mit Werder Bremen.
Ja, da lass uns nachher noch drauf eingehen, auf die Partien ja zum vorletzten Spieltag dann am Samstag. Gestern, Bayern München, deutscher Meister, hast du auch angestoßen, so wie Hermann Gerland und Hansi Flick mit Bourbon. Was gab es bei dir? Gab es etwas?
Dominik, mir hat es nichts gegeben, weil ich, nachdem ich bei Sky in der Sendung fertig war, fünf Stunden im Auto gesessen bin und nach Budapest zurückgefahren und es wäre schlecht gewesen, wenn ich dann vorher noch angestoßen hätte, weil sonst hätte ich wahrscheinlich, wenn sie mich zumindest angehalten hätte, Probleme mit der Polizei bekommen. Nee, nicht angestoßen, habe mich natürlich gefreut, weil es eine absolute verdiente Meisterschaft war, speziell wenn man die letzten 60% der Meisterschaft sieht unter dem Trainer Hansi Flick, dann hat sich bei Bayern München einfach enorm viel geändert. Einstellung, Spielfreude, Zusammenhalt, das Auftreten generell auf dem Platz, außerhalb des Platzes und deswegen ist Bayern München verdient deutscher Meister geworden, weil sie einfach vor allem in der Rückrunde so dominant aufgetreten sind wie selten zuvor.
Mhm. Es wird ja jetzt auch gesagt, schon länger, Hansi Flick könnte eine neue Ära prägen, er hat die Mannschaft geeint, Ruhe reingebracht, Müller und Boateng neues Vertrauen gegeben. Sind das für dich auch wirklich die Bestandteile des Erfolgs oder welche Besonderheit erkennst du noch an Hansi Flick?
Ja, er spricht mit den Spielern auf Augenhöhe, er hat die richtige Ansprache, er kümmert sich um die Spieler, er macht nicht nur die erfahrenen Spieler wieder stark, sondern auch junge Spieler stärker, hat auch viele Positionen der sogenannten Stammspieler verändert, Alaba vom linken Verteidiger in die zentrale Verteidigung, Kimmich vom rechten Verteidiger ins zentrale Mittelfeld, Goretzka ist auf einmal aufgeblüht in der Rückrunde und ich glaube, dass es einfach so ist, dass die Atmosphäre in der Mannschaft stimmt, aber dass Hansi Flick eben aufgrund der offenen Gespräche, die er mit den einzelnen Spielern führt, nicht nur die Anerkennung bekommt, sondern eben auch den Spielern das Gefühl gibt, auch wenn sie mal nicht von Anfang an spielen, dass sie wichtig sind.
Mhm. Hansi Flick und du, ihr seid ja als Spieler zusammen beim FC Bayern Deutscher Meister geworden. Wie habt ihr da gefeiert? Also glaubst du, das ist er ein Feierbiest oder lässt er das eher ruhig angehen?
Also erstens mal haben wir ganz sicher mit Zuschauern damals gefeiert. Das war schon mal der große Unterschied zur jetzigen Meisterschaft. Aber Hansi war jetzt nicht einer, der auf den Tisch getanzt hat. Das ist er ja auch nicht als Trainer. Er ist ja nicht einer, der sich wichtiger nimmt, wie er eigentlich wichtig ist. Eigentlich gibt er immer, sagen wir mal, das Licht zu den Spielern oder zu seinen Trainerkollegen. Er will gar nicht im Vordergrund stehen. Das ist immer seine Art und Weise gewesen, auch bei der Nationalmannschaft. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch diese große Anerkennung bei den Spielern, dass man weiß, er ist ein Fachmann. Er hat eine gerade Linie. Er kann auch sehr hart sein. Aber er ist im Endeffekt so, dass er den Erfolg zwar genießt, aber er will einfach nicht im Scheinwerferlicht stehen. Und das ist, glaube ich, das, was die Spieler ihn auch hoch anrechnen. Auch bei seinen Interviews immer wieder. Ja, ich bin der Trainer, aber ich habe auch ein Trainerteam um mich herum. Ich habe gute Spieler und die Spieler setzen das um auf den Platz und deswegen gebührt ihm das Lob und nicht mir. Also das ist Hansi Flick und ich glaube schon, dass das bei den Spielern sehr gut ankommt. Ja.
Mhm. Lass uns mal das zusammenbringen, was wir jetzt eingangs besprochen haben und jetzt die Meisterschaft. Das heißt, an was müssen jetzt die Teams arbeiten, damit jetzt nach dem 8. Titel nicht auch noch 9. und 10. dazukommen? Also was vermisst du bei Leipzig, Dortmund und den anderen Konkurrenten? Weil sonst wird es ja echt auch irgendwie langweilig.
Ja, du hast jetzt Dortmund und Leipzig gesagt. Die beiden Mannschaften waren in den letzten 1,5-2 Jahren 7 Punkte vor, 8 oder 9 Punkte vor und da muss man das durchziehen und das haben sie beide nicht geschafft und deswegen sieht man auch, dass es auch ein Reifeprozess ist. Beide reden zwar von jungen Mannschaften, aber wenn man 8-9 Punkte Vorsprung hat, dann muss man eben auch mal psychologisch nicht sagen, ach, wir sind zufrieden, wenn wir den Champions League Platz erreichen, sondern jetzt haben wir 8 Punkte vor Bayern, vor den großen Bayern, jetzt wollten wir auch Meister werden, aber ich habe das eigentlich immer dann gehört, wenn man irgendwo zurückgelegen ist, dann wollten sie Meister werden. Wie sie 7-8 Punkte Vorsprung gehabt haben, haben sie gesagt, ach, Champions League Platz, das langt. Und ich glaube, das war die falsche Ansage meiner Meinung nach, weil wenn man vorne liegt, dann darf man nicht die Ziele von Platz 1 auf einmal sagen, wir wollten Champions League haben. Und wenn man dann Zweiter ist, dann sagt man, ja, wir wollen Meister werden. Mhm. Gerade umgekehrt sollte es sein. Und das ist Dortmund und Leipzig nicht gelungen. Auch Mönchengladbach war ja einige Punkte und einige Spiellage an der Tabellenspitze gestanden. Aber man versucht dann immer ein bisschen die Ziele so ein bisschen nach unten zu ordnen. Und das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Aber trotz alledem, Bayern München hat natürlich eine super Rückrunde gespielt. Und auch wenn es vielleicht bei Dortmund oder bei Leipzig besser gelaufen wäre, auch in der Rückrunde, Dortmund hat ja auch eine starke Rückrunde gespielt. Leipzig hat ein bisschen Punkte liegen lassen. München-Gladbach hat Punkte liegen lassen. Leverkusen war zu weit weg. Aber trotzdem, man muss halt eine perfekte Saison spielen, um dann eben auch mal die Schwächephase der Bayern auszunutzen. Und das ist sowohl Leipzig in dieser Saison als auch Dortmund in der letzten Saison nicht gelungen.
Jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, dann auf die Champions League zu schauen. Das ist ja auch immer interessant, wie sich dann die Mannschaften dort schlagen. Da war es ja in den letzten Jahren immer so, dass eigentlich nur die Bayern weit gekommen sind. Jetzt ist Leipzig zumindest auch noch weiter. Und heute hat ja die UEFA bekannt gegeben, dass die Champions League-Saison in einem Mini-Turnier in Lissabon zu Ende gespielt wird, vom 12. bis 23. August. Für dich eigentlich eine gute Möglichkeit, da dieses Turnier zu Ende zu bringen?
Ich glaube, die UEFA hat sich sehr viele Gedanken gemacht, auch mit den Clubs im Austausch gewesen, vor allem auch mit den Verbänden. Und ich gehe schon davon aus, dass das zumindest eine Lösung ist, wo alle zufrieden sein können, dass überhaupt die Champions League zu Ende gespielt wird, nach einem turbulenten Jahr, nach einer turbulenten Rückrunde, wo man wirklich nicht wusste, geht es weiter, wie geht es weiter, wann geht es weiter und unter welchen Voraussetzungen. Und dass diese Voraussetzungen sind geschaffen worden und man hat dann zumindest Titelträger und man hat zumindest einen Spielplan, der irgendwo doch dem entspricht, wo man sagt, okay, damit können wir noch leben aufgrund der Situation. Andererseits ja. Wäre es natürlich schöner mit Hin- und Rückspiel, mit dem eigenen Stadion, mit Zuschauern als Unterstützung, aber das ist leider nicht möglich und deswegen ist es wichtig, dass, wie gesagt, auch die Titel vergeben werden, sportlich vergeben werden und deswegen nicht nur die Champions League, sondern auch die Europa League. Ich glaube, es ist eine Lösung, mit der wir alle unter diesen Umständen leben können.
Ja, sicherlich auch eine besondere Form, ähnlich vielleicht, ich möchte jetzt mal vergleichen, bei einer EM oder WM, man sucht sich ein Teamlager aus, arbeitet auf das große Ziel hin, das könnte ja auch nochmal irgendwie Kräfte freisetzen, oder? Da nochmal zusammen einfach jetzt Champions League zum Beispiel in Lissabon, in Portugal, da zusammen zu sein und da auf das große Ziel zu arbeiten.
Aber Dominik, ich frage mich eins, du hast es gerade gesagt, es ist Mitte August, 13. bis 21. August, diese Endrunde. Die englische Liga hört eine Woche vorher auf. Mhm. Die italienische Liga wird auch eine Woche vorher aufhören. Ich kenne jetzt nicht die Enden der ganzen Ligen, die spanische Liga auch und die deutsche Liga, weil sie ja. im Endeffekt als erster den Mut gehabt hat und auch die Disziplin und auch die Kommunikation hört 6-7 Wochen vorher auf. Ich sehe das schon ein bisschen nachteilig für Bayern München. Natürlich könnt ihr auch sagen, ach ja, die anderen haben jetzt viele englische Wochen und sind dann kaputt, wenn das Champions-League-Finale angeht. Aber Bayern München hört jetzt Anfang Juli auf mit dem Pokalendspiel am 4. Juli in Berlin. Und dann haben sie noch ein Achtelfinal. Nachholspiel gegen Chelsea. Mhm. Das wäre das erste Pflichtspiel. Und die anderen sind irgendwo in einem Rhythmus, wo sie eigentlich jede Woche ein beziehungsweise zwei Pflichtspiele haben. Und jetzt muss ich mich fragen, wo ist jetzt der Vorteil? Aufgrund, dass Bayern nicht die englischen Wochen hat, sich fokussiert, ohne dieser Belastung der Pflichtspiele, sich auf dieses Champions League Endturnier vorzubereiten, oder die Mannschaften, die im Endeffekt in Ländern spielen, wo die Saison kurz bevor dieses Champions League, die Champions League Finalrunde anfängt, sagen wir mal, ihren Meister ausspielen. Ja. Also das ist dann schon wieder was anderes wie eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wo die Länder dann so mit ungefähr gleichzeitig aufhören und dann eben Zeit haben, sich vorzubereiten auf eine ähnliche Art und Weise. Bayern München hat eine andere Vorbereitung. Paris hat eine ganz andere Vorbereitung, weil in Frankreich ist die Meisterschaft schon seit März abgebrochen. Ja. Und die haben auch kein Pflichtspiel mehr. Die sind gegen Dortmund weitergekommen. Das war, ich würde sagen, so gegen den 11., 12. März. Ja. Und seitdem haben sie kein einziges Pflichtspiel mehr gemacht. Und dann spielen sie auf einmal diese Champions League Endrunde. Ist schon ein bisschen komisch, aber auch das muss man im Endeffekt akzeptieren, weil anders ist es ja nicht möglich.
Ja, naja, klar, du sprichst es an. Fehlender Rhythmus. Unterschiedliche Wettkampfbedingungen, ja, die manche spielen, manche sind komplett raus. Man könnte eigentlich nur sagen, dass die deutschen Teams nach dem Restart eigentlich ganz gut, also vor allem die Bayern, gestartet sind und dass sie das jetzt vielleicht auch die Konzentration hochhalten können, aber klar, es ist schon irgendwie komisch.
Ja, es ist absolut komisch. Natürlich kann man sagen, okay, jetzt können sie dann nach dieser Belastung, weil sie sind ja auch noch im Pokal vertreten, wie ich schon gesagt habe, Endspiel am 4. Juli, hatten noch das Halbfinalspiel dazwischen, also viele englische Wochen. Also kann man so ein bisschen, die Mannschaft bleibt zusammen, das ist das Wichtigste. Also sind ja eigentlich aus dieser Mannschaft, die jetzt zurzeit so die ersten Elf sind, bleiben ja alle grundsätzlich bis zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin dem FC Bayern erhalten. Und von dieser Seite her könnte es natürlich auch ein Vorteil sein, weil die Mannschaft ja, sagen wir mal, sich vor allem in den letzten Wochen eigentlich einspielen konnte, ja, dass die Laufwege da sind. Und ich weiß ja, wie der FC Bayern arbeitet. Ich weiß, wie Hansi Flick arbeitet, auch in der Corona-Zeit sehr professionell. Und auch in dieser Pause nach dem Pokal-Endspiel, vielleicht dann auch mit dem Double, dann mit dieser positiven Energie ja. in diese Pause reingehen, bis zur Champions League, bis zur Champions League Finalrunde, könnte natürlich dann auch so ein bisschen ein Vorteil sein, dass man wieder Körner auftankt nach diesen anstrengenden englischen Wochen. Die anderen haben es jetzt vor sich, müssen das natürlich auch irgendwie managen und, ja, also unter gleichen Voraussetzungen startet man nicht, aber wer profitiert jetzt von dem Restart der Meisterschaft? Sind es die Bayern, die dann ein bisschen Pause haben, oder sind es die anderen Mannschaften oder viele andere Mannschaften, die dann im Rhythmus sind? Und bei Paris, das will ich gar nicht beurteilen, weil die können ganz sicher meiner Meinung nach nicht im Vorteil sein. Nee. Andererseits werden die auch versuchen, in diesen Pausen oder in dieser langen Pause, wo sie gehabt haben, von Mitte März bis August, das sind 5 Monate, kein Pflichtspiel zu haben. Also ja, unglaublich. Schon, ja. Und dann spielen sie in so einer Finalrunde mit Champions League. Also alles sehr, sehr komisch, aber trotz alledem, wir müssen es hinnehmen.
Bayern hat ja zumindest noch das Spiel gegen Chelsea, ja, das Rückspiel aus dem Achtelfinale. Also da geht man mit dem 3-0 rein. Das könnte ja vielleicht ein kleines Polster sein, dass man da zumindest diesen einen Brocken, diesen einen Test hat und dann in diese Finalrunde
geht. Ja, richtig, einen internationalen Test, weil internationale Spiele sind auch wieder was anderes wie nationale Meisterschaften oder Pokalspiele. Ja. Und die hat natürlich dann der FC Bayern gegen Chelsea. Natürlich ist der FC Bayern weiter, da brauchen wir auch gar nicht diskutieren, da lasse ich auch gar keinen dran und sagen, ja, welche Chancen hat Chelsea? Chelsea hat keine Chancen mehr, weil Bayern einfach übermächtig ist. Aber trotz alledem ist es dann, sagen wir mal, schon ein bisschen zumindest für die Bayern ein Spiel, das einen Wettkampfcharakter hat, und das ist dann auch nicht nur vom Ergebnis her wichtig, sondern eben auch für den Kopf der Spieler.
Ja. Lass uns zu ein paar Zuhörerfragen kommen und die mit reinnehmen. Lars fragt dich, wer ist momentan für dich der beste deutsche Spieler?
Ja, Kai Havertz hat in der Rückrunde ganz sicher sensationell gespielt, Joshua Kimmich auch. Ich würde sagen, wenn man so ein bisschen das Gesamtpaket sieht, würde ich Joshua Kimmich sogar noch ein bisschen über ihn stellen, über Kai Havertz. Mhm. Vielleicht jetzt nicht bei der Ablösesumme, aber Kimmich ist ja schon seit Jahren ein Stammspieler bei Bayern, ein Führungsspieler bei Bayern, ein wichtiger Spieler, nicht nur für Bayern, sondern auch für die Nationalmannschaft. Deswegen würde ich sagen, so der beste deutsche Spieler zum jetzigen Zeitpunkt, auch mit der ganzen Geschichte hinten dran, mit Titeln und so weiter, ja, Joshua Kimmich. Mhm.
Zweite Frage kommt von Lukas. Was würde dem Gladbacher Team für die Entwicklung besser tun? Nächste Saison Champions League oder Europa League?
Champions League. Umso höher man Erfahrung sammelt, umso mehr lernt man. Und ist ja auch für einen Spieler so, wenn man immer hört, ach, die erste Liga kommt zu früh. Nein, es kommt nie was zu früh. Entweder ich setze mich durch oder ich habe die Qualität nicht. Und wenn Mönchengladbach Champions League spielen kann, auch mit diesen jungen Kader, ich glaube, dass sie trotz alledem auch an der Aufgabe wachsen können, dann ist das auch für die Entwicklung der einzelnen Spieler ganz sicher nützlich.
Ja. Franzi hat uns geschrieben per Mail an zehner@herzdermannschaft.de. David Wagner, ja, wurde in der Hinrunde gelobt, in der Rückrunde dafür kritisiert, in der katastrophalen Phase an den alten Spielern festzuhalten. Wie siehst du das, Lothar?
Ja, ein Trainer wird an Ergebnissen gemessen, und bei David Wagner war es so, dass einfach die Hinrunde überraschend gut gelaufen ist auf Schalke, gerade nach der letzten Saison erst gekommen. Ja, man wollte was aufbauen und auf einmal steht man irgendwie so auf Platz 4 oder 5 nach der Vorrunde. Und dann kommt diese Rückrunde, 14 Spiele jetzt ohne Sieg, letzter Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenauftakt da auf Schalke in der Arena. Und Wahnsinn, was da passiert ist. Und es liegt ganz sicher nicht nur an dem, dass auch einige wichtige Spieler verletzt waren, sondern ist es irgendwas auf Schalke vorgefallen, was man sich als Außenstehender nicht erklären kann.
Mhm. Am Wochenende gegen Leverkusen standen ja auch viele junge Spieler in der Startelf, heute ja auch wieder gegen die Eintracht. Und die haben das ja bisweilen gar nicht so schlecht gemacht. Aber trotzdem reicht es halt eben nicht.
Ja, wenn man keine Spiele gewinnt, dann steht man in der Kritik. Und vor allem, wenn man 14 Spiele nicht mehr gewonnen hat, vor allem nach so einer hervorragenden Rückrunde, dann muss man sich das auch anhören und muss sich das gefallen lassen, dass man im Endeffekt da kein Lob bekommt und dass eben auch dann, sagen wir mal, vor allem von außen her über den Trainer nachgedacht wird. Ich weiß nicht, wie es intern bei Schalke 04 aussieht, aber 14 Spiele ohne Sieg. Das ist schon eine Hausnummer, die sich eigentlich normalerweise kein Trainer erlauben kann.
Na, mal sehen. Lass uns zum 33. Spieltag kommen. Ist es für dich eigentlich in irgendeiner Form interessanter, dass jetzt alle Partien am Samstag um 15.30 Uhr starten? Hat es nochmal einen besonderen Reiz oder ist es für dich völlig egal?
Nee, absolut nicht, weil wir hatten auch durch den Spieltag, der über drei Tage, sagen wir mal, oder zwei Tage gestreut war, hatten wir spannende Spiele, hatten wir auch immer so ein bisschen, der eine hat vorgelegt, der andere musste nachziehen und das war schon Spannung pur und man sieht es ja auch an den heutigen Ergebnissen, ja, gerade da im Abstiegskampf oben, ja, Leverkusen hat dann wieder Gladbach überholt, die gestern vorgelegt haben und im Abstiegskampf, wie ich gerade schon gesagt habe, hat sich natürlich einiges getan, Werder Bremen hat ganz sicher heute interessiert und gespannt zugeguckt auf die Spiele ihrer Konkurrenten und mussten auf einmal feststellen, dass die bei Champions League Teilnehmer gepunktet haben im so wichtigen Abstiegskampf so kurz vor Saisonschluss und das ist schon spannend und ich brauche nicht 9 Spiele auf einmal. Ja, natürlich soll es keine Wettbewerbsverzerrung sein, aber ich habe auch in Italien schon mitbekommen, dass man dann sagt, okay, alle Mannschaften, die zum Beispiel um die Meisterschaft spielen oder um Champions League Plätze, die haben eine Spielzeit, die um Europa League Plätze spielen, die haben eine andere Spielzeit. Und die dann gegen den Abstieg spielen, wieder eine andere Spielzeit. Natürlich muss man das dann genau sehen, wie kann man das legen, weil in einer Partie kann es vielleicht gegen den Abstieg und um die Meisterschaft oder um Champions League Plätze gehen. Ja. Aber das hat man in Italien eigentlich immer ganz gut geregelt und trotzdem hat man dann eben nicht nur an einer Anstoßzeit Spannung gehabt, sondern doch an 2 oder 3 Anstoßzeiten. Und das ist meiner Meinung nach auch in Deutschland machbar, dass man auch den 33. und 34. Spieltag so teilt, dass man hier, sagen wir mal, hier hat man Abstiegskampf, hier hat man Meisterschaft, hier hat man Champions League, hier hat man Europa League, das geht alles, aber man muss natürlich dann kurzfristig auch entscheiden können, weil häufig ist es ja dann so, dass am 32. Spieltag Ergebnisse da sind, die dann entscheidend dazu beitragen, was dann sich am 33. beziehungsweise 34. Spieltag so, sagen wir mal, in den Paarungen entwickeln kann.
Ja. Und gerade was Abstiegskampf angeht, würde das auf jeden Fall am 33. Spieltag funktionieren, wenn man das so legen würde. Denn da wird es ja richtig zur Sache gehen, gerade in diesen direkten Duellen Düsseldorf gegen Augsburg und Mainz gegen Bremen. Also das ist ja, krasser geht's ja nicht.
Ja, es ist richtig, aber ich sehe die Mannschaft mit 35 Punkten, wie jetzt zum Beispiel Augsburg bzw. Köln, auch aufgrund des Torverhältnisses eigentlich weg von diesem Abstiegskampf.
Mainz eigentlich auch, oder?
Nee, Mainz sehe ich noch nicht ganz weg. Okay. Mainz ist noch gefährdet mit 34 Punkten. Ja. Riesenergebnis heute natürlich geholt. Gratulation auch von meiner Seite. Ich hätte es nicht gedacht. Also wichtiger Sieg. Aber wenn sie am Samstag gegen Bremen verlieren, dann ist dieser Sieg hier, den sie heute errungen haben, nur noch die Hälfte wert. 8 Tore Vorsprung, nicht nur 6 Punkte, sondern 8 Tore. Ja. Direkter Vergleich jetzt gegen Bremen, wenn man mit 2 Toren verlieren sollte, könnte ja sein, die Bremen haben letztes Mal 5-1 in Paderborn gewonnen, dann sind es nur noch 4 Tore und 3 Punkte. Letztes Spiel Mainz in Leverkusen, Bremen zu Hause gegen Köln. Und wenn dann alles normal läuft, dann kann man nicht nur die 3 Punkte aufholen, sondern auch nochmal die restlichen 4 Tore. Also Mainz ist auf jeden Fall noch nicht gesichert. Weil sie einfach, wie gesagt, auch was das Torverhältnis ist, noch nicht so weit besser sind, wie es zum Beispiel Augsburg beziehungsweise der FC Köln.
Ja, naja, absolut. Es ist natürlich, wenn man sich auch gerade die Zweitliga-Ergebnisse anschaut, gibt es natürlich jetzt viele und ich gebe zu, ich gehöre auch dazu, so ein Relegationsspiel HSV Bremen hätte natürlich was um die erste Liga.
Ja, jetzt können wir alle so ein bisschen hin und her und wer gegen wen. In der zweiten Liga steht noch nichts fest. Heute sind die Stuttgarter auf Platz 2 gekommen. Beim letzten Spieltag, wo sie in Karlsruhe verloren haben, waren sie die Loser. Dieses Mal sind sie wieder die Gewinner. Ist es alles noch nicht vorbei. Und vor allem Heidenheim jetzt im direkten Duell am nächsten Wochenende gegen den HSV voll im Rennen dabei. Also es ist Wahnsinn, was sich da in der Bundesliga am Tabellenende abspielt und vor allem dann auch in der zweiten Liga vorne jedes Wochenende neue Situation für jede Mannschaft und ab und zu, Entschuldigung, wenn ich sage, aber ab und zu denke ich mir, sind die alle zu blöd, um irgendwo mal die Ergebnisse zu erzielen, die sie im Endeffekt, ja, Bundesliga, wir sind hier bei 30 Punkten am 32. Spieltag, mit 34, 35 Punkten rettet man sich, das hat es früher gar nicht gegeben, ähnlich in der zweiten Liga, da ist man vorne, da man ein Budget, da hat man eine Qualität an Mannschaft. Dann steigt Bielefeld überraschend auf, dann kommt Heidenheim noch von hinten und die beiden Favoriten, Stuttgart und Hamburg, kämpfen auf einmal um Platz 2 und 3 und vielleicht einer fällt sogar ganz raus. Also es ist Wahnsinn, was man alles zulässt und daran sieht man, würde ich sagen, jetzt mal einerseits eine gewisse Ausgeglichenheit, aber trotzdem irgendwo muss ich sagen, dass dann eben Mannschaften, Clubs unter diesen Voraussetzungen, die man jetzt zum Beispiel in Hamburg und Stuttgart hat, nicht so ausnutzen kann, dass man sich da von Mannschaften, die eigentlich oder Clubs, die eigentlich hier da weit entfernt sind, nicht entfernen kann. Also sage ich einfach, da wird irgendwo schlecht gearbeitet und das kann nicht sein, dass man immer, sagen wir mal, dann auf andere angewiesen ist, die einen wieder die Hoffnung zurückbringen, direkt aufzusteigen, beziehungsweise aus der ersten Liga, wo ja auch 4, 5 Mannschaften immer irgendwo auch schon in den letzten Jahren zusammen war. HSV hat sich irgendwann mal mit 28 Punkten in der ersten Liga halten können. Also das, muss ich sagen, hat man eigentlich dann keine gute Arbeit gemacht, aber hat man profitiert, dass andere zwei noch blinder waren.
Aber das ist ja wieder das Thema, was wir auch vorhin schon hatten zu Leipzig und Dortmund. Es spricht ja eigentlich dann dafür, dass man nicht konstant diese qualitativ hochwertige, gute Leistung hat. Ja, andererseits Ausgeglichenheit, aber andererseits eben, es ist keine Konsistenz drin und man kann eben, man arbeitet langfristig nicht gut oder man bringt eben langfristig nicht die Leistung. Das ist ja dann eigentlich der Punkt.
Ja, man hat eben Probleme, die Mannschaft dann eben auch in solchen Spielen zur Leistung zu bringen, die man eigentlich von ihnen gewohnt ist. Und ja, es ist einfach so, dass die Leipziger die ganze Rückrunde schon gestottert haben, trotz eines Wundertrainers Julian Nagelsmann, der wird ja immer wieder gelobt, aber trotzdem muss ja auch von seiner Seite irgendwas nicht an die Mannschaft abgeliefert worden sein, sonst hätten sie nicht so viele Punkte liegen gelassen gegenüber den FC Bayern. Die sind jetzt 10 Punkte oder was sind die hinten dran? Im Winter waren sie einige Punkte davor gestanden und ja, natürlich musste man auch mal einen oder anderen verletzten Spieler verzichten, aber das musste Bayern München auch und daran sieht man eben diese enorme Qualität, die dann Bayern hat, auch von außen her, sagen wir mal, die Spieler zu motivieren, die Ruhe trotzdem zu behalten, auch wenn man Punkte dahinter hinter der Konkurrenz liegt und die anderen Mannschaften haben das nicht ausgenutzt. Warum, weshalb, wieso? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig so viel, sagen wir mal, schlechter aufgestellt war wie in der Vorrunde, sondern man hat irgendwas nicht richtig gemacht und daran muss man arbeiten, das muss man nach der Saison analysieren, was man vielleicht in Zukunft besser machen könnte, aber man muss dann wieder warten, ob Bayern München, sagen wir mal, eine schlechte Phase hat. Sie haben sie jetzt zweimal gehabt in der Vorrunde, ein Jahr zuvor, wo Borussia Dortmund weit vorne war und jetzt, wo Leipzig als Herbst meist eingelaufen ist, aber wenn man jetzt sieht, wie sich die Situation verändert hat, dann muss man schon sagen, dass man da in Leipzig ganz sicher, vor allem mit der Rückrunde, auch wenn man das angestrebte Ziel, Champions League Qualifikation erreichen wird, dass man da sagen kann, ja, da war eigentlich viel mehr drin und da muss man, wie auch Julian Nagelsmann gesagt hat, muss man einfach die Ziele extrem hoch ansetzen und das ist Leipzig in diesem Jahr und auch Dortmund im letzten und auch in diesem Jahr nicht gelungen, weil auch Dortmund wollte eigentlich in diesem Jahr Meister werden und ich würde sagen, in der Vorrunde haben sie Punkte liegen lassen, in der Rückrunde haben sie mitgespielt. Ich vergesse das Spiel heute, weil das Spiel hätte man vielleicht in einer normalen Situation, wo man vielleicht auch noch Ambitionen gehabt hätte, Meister zu werden, hätte man wahrscheinlich wäre man das Spiel anders angegangen und hätte dieses Spiel auch gewonnen.
Lass uns noch kurz auf die Champions League Plätze schauen, weil am Wochenende spielt Leverkusen bei Hertha und Mönchengladbach in Paderborn. Die beiden trennen einen Punkt. Also da geht's nach wie vor auch bis zum letzten Spieltag um diesen vierten Platz. Meine 4 Punkte hat Leipzig ist Dritter mit 63, Gladbach hat 59, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das ist ja auch noch super eng beieinander.
Ich würde eher sagen, aber heute haben wir ja schon wieder gesehen, mit den Ergebnissen, alles ist möglich, aber trotz alledem sieht's doch eher nach einem Zweikampf zwischen Gladbach und Bayer Leverkusen aus. Mhm. Und wenn Bayer Leverkusen 6 Punkte holt, dann kann Gladbach sich auf den Kopf stellen, dann haben sie auch 8 Punkte, wo sie vor waren, oder 7 Punkte, wo sie vor waren, im Endeffekt auch in der Rückrunde verloren, und dann kann Gladbach auch nicht sagen, wir spielen Europa League, das ist ein super Ergebnis. Wir sind vom Budget her kleiner aufgestellt wie andere Mannschaften. Nein, wenn ich 7 Punkte Vorsprung gegenüber Leverkusen habe, da war ja noch Schalke irgendwie dazwischen. Gladbach hat als Tabellenzweiter die Vorrunde abgeschlossen. Leipzig als als Herbstmeister. Da muss ich sagen, ist in Gladbach und in Leipzig einiges schiefgelaufen in der Rückrunde. Und man kann da nicht sagen, ach, wir hatten ja vor der Saison gesagt, wir wollen Champions League spielen. Unser Ziel ist Europa League gewesen. Nein, wenn ich dann in der Winterpause diese Möglichkeit habe, diese Punkte habe, diese Position habe, dann muss ich eben auch mal ein bisschen das Ziel höher setzen, weil es war ja greifbar nahe. Und wenn ich so irgendwas erreicht habe, da fehlt mir so ein bisschen der Mut vielleicht. Mhm. Ja, der Trainer sagt, der Offizielle sagt dann nicht, und ja, dann wissen die Spieler auch nicht, was wollen wir denn überhaupt? Der Trainer sagt, ja, wir wollen Champions League jetzt spielen in Mönchengladbach, und einige Offizielle, nicht allein Max Eberl, sondern auch andere Offizielle, ich denke da auch an Rainer Bonhof, an Meyer, der da mit im Aufsichtsrat sitzt, dass man eigentlich immer in den Interviews gesagt hat, ja, internationaler Wettbewerb ist doch super für uns, wenn man sieht, wie die anderen Mannschaften dastehen, was sie für Budget haben. Das Budget interessiert mich ein Scheißdreck, das interessiert mich nur der Erfolg, und der war eigentlich, ja, zum Greifen nahe in Mönchengladbach, zum Greifen nahe in Leipzig, unterschiedlich, Meisterschaft, Champions League, und jetzt ist man von der Meisterschaft in Leipzig weit entfernt, beziehungsweise nicht nur entfernt, sondern es ist nicht mehr möglich und bangt sogar ein bisschen um die Champions League Teilnahme, und da glaube ich, sind doch dann auch in der Ansprache, auch über die Medien vielleicht Aussagen getroffen worden, wo ich sage, ja, die hätte man vielleicht anders formulieren können.
Ja. Klingt danach, als ob irgendwie so die falschen Signale gesetzt wurden, also die falschen Impulse. So
klingt es. Fußballspieler, Nagelsmann hat es ja gesagt, ich will am Gipfel, ich will nicht 100 Meter vor dem Gipfel stehen bleiben und dann eine schöne Aussicht genießen, sondern ich will den Gipfel erklimmen. Aber das hat die Mannschaft im Endeffekt in der Rückrunde, ja, ich würde sagen, sehr, sehr selten umgesetzt.
Ja. Das heißt, wir haben kein Topspiel am Samstag. Das heißt, du bist den ganzen Nachmittag im Sky-Studio. Sehen wir dich da?
Ich bin im Sky-Studio, man sieht mich da. Ich hoffe, die zumindest einschalten, die sehen mich. Und ja, ich freue mich trotzdem auf diesen Spieltag, weil es gibt erstmal dieses klare Fernduell zwischen Werder Bremen und Düsseldorf. Werder Bremen kann Mainz nochmal reinziehen in den Abstiegskampf. Ja. Mit einem Sieg, würde ich sagen, von 2 Toren. Dann ist Mainz ganz sicher noch nicht gesichert. Wenn es alles andere, glaube ich schon, dass dann Mainz auch bei einer ganz knappen Niederlage, 6 Tore Unterschied, da müsste Mainz schon untergehen in Leverkusen und Werder Bremen seine Hausaufgaben gegen Köln machen. Andererseits sieht es auch in Düsseldorf so aus, dass man 2 Spiele vor sich hat gegen Gegner, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Ja, sie spielen gegen Augsburg und gegen Union Berlin. Beide meiner Meinung nach gerettet. Und von dieser Seite her ist es schon eine Sache, wo noch einiges passieren kann, wie man auch heute gesehen hat. Aber im Großen und Ganzen sind es halt jetzt mal der Kampf Düsseldorf gegen Bremen. Und wenn es ganz dumm für Mainz läuft, sind sie auch wieder dabei. Vor allem, wenn sie jetzt gegen den direkten Konkurrenten, in dem Fall Werder Bremen, zu Hause verlieren, dann sind jetzt vor dem letzten Spieler 3 Punkte und ein paar Tore. Aber Tore, wie gesagt, die sind schnell aufgeholt. Wenn es nicht 10 oder 15 oder 20 Tore Unterschied sind, und das sind sie dann nicht mehr, dann kann man da eigentlich im Endeffekt auch vielleicht noch einen Dreikampf erwarten. Aber Mainz hat es selbst in der Hand. Bremen braucht 2 Gala-Auftritte und Düsseldorf muss sich auch strecken, um eben die Punkte zu holen, dass sie ja zumindest dann den Relegationsplatz erreichen, beziehungsweise eben auch vielleicht sogar mit Glück und Hilfe von Werder Bremen Mainz noch einzuholen.
Ja. Du hast alles erwähnt, du hast alles gesagt. Ich freue mich richtig drauf, es wird, glaube ich, richtig spannend. Und ich schaue mir natürlich an, was du sagst. Und vor allen Dingen auch bereite ich mich dann auf unsere nächste Podcast-Ausgabe vor in der nächsten Woche.
Das hoffe ich, das machst du jede Woche sehr gut. Und deswegen freue ich mich dann schon wieder nächste Woche mit dir zu telefonieren.
Wunderbar. Danke dir, Lothar. Ciao.
Alles klar. Dominik, alles Gute, schöne Grüße und bis nächste Woche. Tschüss.